Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen, mein Gast versetzt uns wahrscheinlich gleich ins Berlin des Jahres 1929. Da ist sie nämlich sozusagen zurzeit zu Hause, also beruflich gesehen. Tatsächlich ist sie eine Berlinerin der Jetztzeit. Ich grüße die Schauspielerin Liv-Lisa Fries.
Hallo.
Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Ich grüße Sie auch.
Am 11. Oktober startet die dritte Staffel Babylon Berlin und Sie sind wieder die Kriminalassistentin Charlotte Ritter. Ich glaube mal, Sie kennen sich besser als die meisten von uns in Berlin von vor 100 Jahren aus. Was hätte Ihnen gefallen? Was hätte Ihnen Spaß gemacht?
Ich glaube, mir hätte tatsächlich das sich so hübsch machen gut gefallen, wenn man abends weggeht. Also ich war dann später mal auf einer 20er-Jahre-Party und da hatte ich mir dann Kostüme aus dem Fundus ausgeliehen von Babylon Berlin und habe gemerkt, dass mir das irgendwie gut gefallen hat. Also aber auch, weil, also das habe ich ja schon sehr oft erwähnt, privat wie öffentlich, dass das, dass mir die Ästhetik dieser Zeit sehr gut gefällt. Und ich glaube, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, das, da hätte ich Spaß dran.
Also ich bewundere immer die Hutmode, dass alle Hüte tragen. Sie tragen ja da auch immer irgendeinen wunderbaren Hut, lustig bis absurd auch. Sind Sie privat auch, also in echt auch Hutträgerin?
Nee, Hutträgerin würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe oft Tücher, also so Tücher auf dem Kopf, im Winter Mützen. Finde es eigentlich ganz schön und es hat irgendwie immer so was Angezogenes und Beschützendes. Es ist natürlich absurd, weil wie genau die zum Beispiel das gemacht haben mit diesen Frisuren, also diesen Wasserwellen und den Hüten, dass sie die getragen haben draußen und dann ja, aber also das haben wir nie so ganz rausgekriegt, wie das funktioniert hat.
Immer noch gut aus.
Ja,
ne?
genau.
Das muss man wahrscheinlich üben. Viel Zeit zum Üben, was die Berliner 20er Jahre angeht, hat Liv-Lisa Fries als Charlotte Ritter in der neuen Staffel Babylon Berlin zu sehen. Und in dieser Stunde ist sie bei uns hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die Schauspielerin Liv-Lisa Fries dieser Tage zu erwischen, ist überhaupt gar nicht einfach. Sie hat nämlich einen randvollen Terminkalender, weil alle mit ihr sprechen wollen, bevor die neue Staffel, die neuen Folgen von Babylon Berlin in der ARD laufen. Sie verkörpert darin die weibliche Hauptrolle Charlotte Ritter. Ist so eine Aufmerksamkeit, so ein Interviewmarathon, wie Sie den im Moment absolvieren, ist das noch was Besonderes oder ist dieser Rummel bei Staffel 3 schon Routine geworden?
Nee, es ist schon was Besonderes. Also ich habe jetzt die letzte Nacht nicht so gut geschlafen, weil so ist es ja manchmal im Leben. Für uns ist es ja schon eine ganze Weile her. Also ich habe gerade gestern mit Tom Tikwa darüber gesprochen, dass es für uns natürlich was nahezu Absurdes hat. Das ist eigentlich wie, als würde ich Sie jetzt fragen, wie ging es Ihnen denn vor 4 Jahren in dem und dem Moment? Und dann ist das eine total, also wenn es ein wichtiger Moment ist, oder das ist ja Babylon Berlin, ein sehr langer, sehr wichtiger Moment in unser aller Leben von den Beteiligten, ist es natürlich total schön, darüber zu reden. Aber für mich ist es jetzt, also ich muss mich total anstrengen, um mich da wieder zu erinnern. Also ich habe jetzt
zwei Projekte zwischendrin
gedreht. Ne? Also das, was haben wir jetzt, 2020? Ich habe Ende 2019 Hinterland gedreht mit Stefan Ruzowitzki. Ich glaube, wir haben bis Mai 2019 gedreht. Also es ist jetzt über ein Jahr her. Das Ding ist halt einfach, dass dazwischen andere intensive Projekte stattfinden. Also das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht die erste Schauspielerin, die das erzählt, dass das halt sowas Absurdes hat und nicht wie beim Theater ist, wo man es aufführt und beklatscht wird, sondern man kriegt so einen sehr verspäteten Applaus oder sehr verspätete
Aber
Kritik.
Aber ist die Spannung
so
jetzt denn dann trotzdem da? Also sind Sie gespannt, wie das ankommt, was Sie da abgedreht haben?
Auf jeden Fall, natürlich. Also das sehen ja jetzt nochmal hoffentlich noch mehr Menschen.
Als sie online schon geschaut
genau,
haben.
Genau, also das wurde ja auf Sky schon ausgestrahlt. Und jetzt dann nochmal in der ARD. Es ist natürlich genauso spannend, aber es ist so ein bisschen weiter weg von meinem Tun. Jetzt gerade bereite ich ein ganz anderes Projekt vor. Es gibt eine große Sprunghaftigkeit in diesem Beruf. Also es sieht dann einfach so aus, dass ich, weiß ich nicht, an dem einen Tag nach Synchron für ein vorletztes Projekt mache, ein Projekt vorbereite, was ich jetzt mache und ein Drehbuch für ein übernächstes Projekt lese. Und das findet ja auch oft an einem Tag statt. Also es ist ein ziemliches Jonglieren.
Also quasi, ich stelle mir jetzt Ihr Gehirn gerade vor, so Regale, wo Sie dann mal die eine Schublade aufziehen, wieder zu, die andere Schublade aufziehen, wieder zu. Wie machen Sie das? Müssen Sie zwischendurch meditieren oder wie kommen Sie von einer Rolle in die andere?
Also theoretisch ist es natürlich schon so, dass Struktur mir hilft und mit, Sie nennen es jetzt Schubladen, zu arbeiten. Aber gleichzeitig interessiert mich das auch auf eine Art gar nicht. Also ich weiß ja zum Beispiel nicht, was sie mich jetzt fragen. Und für mich wäre es langweilig, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur meine Schubladen aufziehe. Dann bin ich, glaube ich, schon im ersten Interview gelangweilt, weil was bringt mir das? Und ich glaube auch, dass das, also mich interessiert das auch im Leben nicht so einfach, irgendwelche Schubladen aufzuziehen oder einzuordnen, sondern eher, ja, das irgendwie vielleicht auch immer wieder neu zu bewerten. Und so, nur so können mir eigentlich auch Interviews Spaß machen oder auch einen Mehrwert für mich haben, indem ich das jetzt neu bewerte oder nochmal, sie fragen mich das jetzt, ja, sozusagen, was fand ich jetzt in Berlin? Und ich beantworte das jetzt heute im September 2020 und das ist 1,5 Jahre her, dass ich das gedreht habe. Das finde ich aber auch gut. Also darüber freue ich mich.
Naja, in dem Moment kommt ja vielleicht genau das hoch, was einem dann tatsächlich im Kopf geblieben ist. Ne? Genau. Was ist Ihnen denn im Kopf geblieben, was Ihre Figur angeht? Mögen Sie Charlotte Ritter?
Ja.
Was ist das für eine Frau?
Ja, ich mag die sehr, sehr gerne. Also ich bin eigentlich permanent dabei, herauszufinden, wo die Ähnlichkeiten sind und wo die Unterschiede sind. Also,
zwischen Ihnen und ihr?
Ja, weil es natürlich auch irgendwo spannend ist, das herauszufinden im Finden von einer Figur. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind ganz ähnlich und dann wieder denke ich, sie ist überhaupt gar nicht so wie ich. Was ich an ihr wirklich schätze, ist, dass sie so sehr neugierig ist, eine innere Spannung hat und eben sehr eine Präsenz. Also für mich ist sie jemand, die auch sehr im Moment ist und irgendwie eine Haltung und immer wieder was sucht. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten an ihr interessiert, dass sie privat als auch im Beruflichen nach einer Wahrheit sucht. Und da kommt ihr natürlich dieser Beruf irgendwie zugute, weil da kann sie ja suchen, wer ist der Mörder, wie war es wirklich. Und das finde ich eine tolle Eigenschaft an ihr, dass sie so bohrt. Und ich kann auch immer wieder von ihrer Fähigkeit, immer wieder aufzustehen, profitiere ich auch selber, weil ich finde,
also aufstehen nach einer Niederlage oder nach einem abgekanzelt werden, wird sie als Frau ja da häufig
weitermachen.
Volker Kutschers Romane liegen der ganzen Serie oder den ganzen Folgen Babylon Berlin ja zugrunde. Volker Kutscher hat sehr viel Wert in seinen Büchern darauf gelegt, in diesen historischen Romanen um den Kommissar Gerion Rath herum und um Charlotte Ritter herum, auf die Entwicklung zum Nationalsozialismus hin. Wir wissen jetzt alle, was nach der Weimarer Republik, was nach den 20er Jahren kam. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Film, dass uns jetzt eigentlich auch ein Weckruf sein soll? Ist Ihnen persönlich das vielleicht sogar ein Anliegen?
Ich finde, da sollte man generell Obacht drauf geben. Und natürlich im Speziellen mit der Geschichte, die wir in Deutschland haben. Ich finde aber auch, dass man sich vor allen Dingen, glaube ich, auch anschauen sollte, was es für Unterschiede gab. Wir haben heute keine Reichswehr, wir haben keine Sturmabteilung, das gibt nicht so eine politische Organisation, zumindest nicht offenkundig, sag ich mal. Aber ich glaube trotzdem, dass man da sehr, sehr wach sein sollte und was natürlich eine Ähnlichkeit ist, dass irgendwie die politischen Kräfte irgendwie die Krise nutzen, um zu zeigen, dass das Regime nicht funktioniert, aber eben sehr einfache Antworten nur geben. Und das ist natürlich irgendwie eine Parallelität, die sehe ich. Also es ist natürlich gruselig, dass das so ist, aber es ist heute, glaube ich, schon nochmal eine andere Situation. Aber ich glaube schon, dass man sehr, sehr wachsam sein sollte.
Ich weiß aus der Lektüre der Kutscher-Romane, wie sich ihre Figur, wie Charlotte Ritter, sich auch gerade in dieser Zeit entwickelt, was da mit ihr passiert. Ich habe gehört, dass sie das nicht...
Wissen Sie mehr als ich?
Wollte ich sagen. Stimmt also wirklich, Sie haben die Romane nicht gelesen.
Nee, ich habe die Romane nicht gelesen. Also ich habe zur Vorbereitung einmal... nee, da hatte ich die Rolle noch gar nicht. Das war vor dem Casting. Da habe ich mal reingelesen, kam ich irgendwie halt zu Charlotte Ritter und dann stand da lange Beine. Und dann habe ich so wieder zugeschlagen in so einem Impuls und dachte, nee, okay, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Und diese Figur ist ja auch ganz anders bei uns als im Roman. Also was es speziell bringen sollte, mich jetzt mit dieser Figur so zu befassen, sehe ich eigentlich nicht. Und ich finde es eigentlich auch toll, wie im Leben, also ich weiß schon so ungefähr, was die vorhaben, wo die Reise so hingehen soll, aber ich finde es eigentlich auch toll, genau wie im Leben, weiß ich ja auch nicht, was mir übermorgen passiert.
Also Sie lassen sich überraschen.
Ich versuche, mich überraschen zu lassen, aber ich bin natürlich total gespannt auch.
Schauspielerin Liv-Lisa Fries ist noch keine 30 Jahre alt und steht schon die Hälfte ihres Lebens vor der Kamera. Woher kommt diese Spiellust, Frau Fries?
Ja, wenn ich das wüsste, dann...
Wissen Sie nicht? War das schon immer ein Traumberuf von Ihnen? Haben Sie schon immer gespielt, auch davor als Kind? Waren Sie immer der Klassenclown?
Also ich glaube, also so kann ich das natürlich wahrscheinlich irgendwie beantworten, aber ich meinte das jetzt so wirklich tiefer gehend, so woher das jetzt wirklich kommt, warum ich da so eine Spiellust habe. Also ich glaube, bei mir in der Familie war immer Kino, auch Filme, aber vor allem Kino hat immer eine große Rolle gespielt. Wir sind immer ins Kino gegangen, haben auch so alte TV-Filme früher noch im Kino geguckt und also alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwann von Luc Besson Leon der Profi gesehen mit Natalie Portman. Und da weiß ich noch, dass ich irgendwie damals so dachte, ach, das würde ich gerne mal probieren.
Das Spielen.
Was die da, ja, das Spielen. Das würde ich gerne mal probieren. Und ich habe überhaupt aber gar keine Ahnung, ob ich das kann. Und das ist eigentlich was, was mich heute auch immer wieder so bewegt oder reizt, Sachen auch zu machen, die ich vielleicht nicht unbedingt kann. Und vielleicht war es auch der Mangel an Idee, was ich sonst machen könnte. Es kann natürlich auch sein, dass ich das irgendwie wollte, weil das auch ein anerkannter Beruf ist. Ich denke, das spielt bestimmt auch irgendwie mit rein.
War es denn von Anfang an eine Art von Berufswunsch? Weil Sie haben ja mit 15 angefangen.
Ja. Es war mir irgendwie, also was heißt Berufswunsch? Ich sehe das auch heute eigentlich, weiß ich nicht, was wir hatten, das Thema, also Schubladen, mich interessiert das eigentlich gar nicht so. Aber natürlich ist es eine Art Beruf, weil ich davon lebe. Was natürlich ein unglaubliches Glück ist, dass ich was tun kann, woran ich Freude habe und damit irgendwie davon leben kann. Das geht, glaube ich, 5-10% von Schauspielern in Deutschland so. Das ist eine bittere Realität. Genau, aber ich versuche eigentlich immer, weiß ich nicht, irgendwas herauszufinden über Figuren und vielleicht auch über mich selber. Und ich habe gerade eine Dokumentation über Isabelle Huppert gesehen, wo sie selbst Filme kommentiert, die sie gemacht hat. Also sie selbst macht sozusagen das Voice-Over in dieser Dokumentation. Und sie hat gesagt, man spielt immer wieder Rollen, weil man immer wieder nicht weiß, wer man ist. Also man versucht immer wieder herauszufinden, wer man eigentlich selber ist dabei. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich fand es aber einen interessanten Gedanken, weil ich das auch kenne, immer wieder auch mit dem Gedanken zu spielen, aufzuhören oder was anderes zu machen. Und ich glaube, ein großer Punkt bei der Schauspielerei für mich und ich glaube auch für viele andere Schauspieler ist, ich glaube, es gehört viel dazu, sich selbst aktiv wirklich einzubringen und selbst gestalterisch zu werden, weil ich natürlich immer Texte von jemand anderem. Ne? Also ich interpretiere immer was, ist nicht mein Text und deswegen bin ich einfach auf der Suche, was für mich zu finden, was mich irgendwie inspiriert oder was mich weiterbringt und was vielleicht auch andere Leute inspirieren könnte.
Was ist denn eine Rolle, die Sie inspiriert? Eine Rolle, die, was muss eine Rolle haben, damit Sie sie reizvoll finden?
Sie muss komplex sein. Das kann ich eigentlich sozusagen so einfach beantworten. Ich muss das Gefühl haben, ich habe es mit einem Menschen zu tun. Also ich möchte nicht nur die Freundin sein. Es soll keine Funktion sein, sondern ich möchte viel sehen, ich möchte viel spüren, weil ich Menschen für komplex halte. Und das finde ich, ist für mich eine der wichtigsten Sachen.
Also es muss aber nicht immer was mit Ihnen zu tun haben. Sie müssen die Figur gar nicht mögen oder verstehen. Nee. Müssen Sie sie verstehen können?
Das finde ich eigentlich das Interessanteste, wenn ich etwas nicht verstehe. Weil wenn ich es schon verstehe, dann kann ich es natürlich auch machen, aber ich versuche eigentlich ja etwas herauszufinden. Oder oft bin ich dann auch überrascht, wenn ich dachte, ich habe sie verstanden oder ich habe sie so und so verstanden. Und dann kommt aber ein Regisseur oder eine Regisseurin und erzählt mir das eigene Verständnis davon. Und das finde ich toll, das finde ich inspirierend und bringt mich weiter, der Dialog. Das interessiert mich eigentlich.
Also das Arbeiten über die Rolle auch.
Genau.
Sie haben 2011 in dem Fernsehfilm, Sie hat es verdient, eine sehr aggressive 17-Jährige gespielt, die eine Mitschülerin erschlägt.
Mhm. Also, das klingt furchtbar, wenn Sie das so sagen, auch so.
Genau. Es war so.
Ja.
Und Sie haben diese Mörderin aber so verkörpert, dass sie einen absolut nicht kalt gelassen hat. Mhm. Das war sicherlich so eine Figur, wo Sie versucht haben zu verstehen, was hat diesen Menschen dazu bewegt, wie ist er geworden, was er geworden ist.
Ja, und da versuche ich mich dann reinzuversetzen und nachzuvollziehen, wie kann eine Person so werden.
Und was für Mittel wenden Sie da an, jemanden zu durchschauen? Sie haben etwas später dann eine Mukoviszidose-Kranke gespielt, die Sterbehilfe in Anspruch nimmt. 2014 war das, morgen Mittag bin ich tot.
Also
wie versetzen Sie sich in jemanden? Denn Sie sind es ja nicht.
Genau, ja, das ist auch ein total wichtiger Punkt. Ich bin das nämlich nicht. Also das variiert wirklich von Rolle zu Rolle. Also bei Und morgen Mittag bin ich tot, da habe ich mich sehr akribisch vorbereitet. Also da das sprengt jetzt auch den Rahmen, das alles zu erzählen, was ich da alles gemacht habe. Ich habe mich da ein halbes Jahr vorbereitet und eine Frau, die auch an Mukoviszidose erkrankt ist, begleitet und habe einfach ja sehr akribisch versucht, wirklich auch die Krankheit zu porträtieren und dachte immer, wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich nicht zeigen kann, wie die Krankheit ist, und auch die Auswegslosigkeit, also nachvollziehbar zu machen, wieso jemand diesen Schritt geht und sagt, ich nehme jetzt diese Sterbehilfe in Anspruch.
Als sehr junger Mensch.
Als sehr junger Mensch, dann brauche ich das eigentlich nicht machen. Also ich mache sozusagen so beides. Ich bereite mich sehr theoretisch vor und aber sozusagen auch praktisch. Also ich mache gerne die Dinge, die die Rolle auch macht. Also ich habe zum Beispiel fürs vorletzte Projekt habe ich eine Gerichtsmedizinerin gespielt und dann bin ich auch in die Gerichtsmedizin gegangen. Dann war ich bei einer Obduktion dabei und das gibt mir ein Gefühl davon, von dem, was macht denn jemand? Wie sieht denn sozusagen der Alltag aus? Was ist das Leben? Womit beschäftigt der oder die sich eigentlich? Also meistens jetzt in meinem Fall sie. Es funktioniert nicht immer das gleiche Schema, sozusagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache immer das und das und das. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich irgendwie mache. Ich beschäftige mich damit. Was sagt sie? Was wird wirklich gesagt? Also was sagt das auch vielleicht über sie? Was benutzt sie für Worte? Was hat sie für eine Sprache?
Wenn sie so tief eintauchen und so wie man ja jetzt auch merkt, dass es sie ja jetzt zum Teil noch bewegt, kann ich mir aber vorstellen, dass sie sich zum Teil richtig schützen müssen vor dem, was über die Rolle zu ihnen kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was ich erst lernen musste, weil also mir hat das nirgendwo irgendjemand beigebracht und mir hat das auch nie jemand, also ich hatte auch so das Gefühl, es wurde auch nirgendwo besprochen. Ich habe das nie mal gehört, dass man auch sich darüber Gedanken machen muss, wie komme ich aus der Figur wieder raus oder überhaupt erstmal, also entweder, wenn ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, wer bin ich oder das nicht empfinde oder spüre oder das differenziere, dann halt im Nachhinein dieser Schritt, ne? Aber irgendwo muss er, glaube ich, stattfinden. Also ich halte das für sehr, sehr wichtig. Also für mich war das Und morgen Mittag bin ich tot sehr fordernd, sehr fordernd. Und ich habe davor eine Überlebende von einem Amoklauf gespielt in Staudamm. Die beiden Projekte hintereinander waren sehr...
Ging tief.
Das hat mich richtig viel Kraft gekostet. Und ich habe mich jetzt letztens mal mit einem Kollegen drüber unterhalten, der auch Komödien dreht und ich habe das irgendwie immer nicht so ganz verstanden, weil ich finde, dass es nicht so viele so richtig gute, kluge Komödien gibt oder wo ich irgendwie auch denke, dass ich da mal gerne mitmachen würde. Und der hat aber zu mir gesagt, ja, glaubst du denn, ich könnte ein Drama nach dem nächsten drehen? Da würde ich ja wahnsinnig werden. Und da ich so, ach so, das ist sozusagen therapeutisch, ein therapeutisches Mittel. Aber ich versuche dann eher, das ja auch mal wirklich ein eigenes Leben zu leben und mich um mich selber zu kümmern und so dann wieder zu mir zu finden.
Über ihre Art, wie sie sich in Rollen hinein versetzen, haben wir jetzt eine ganze Menge gehört. Sie haben gerade gesagt, dass sie eigentlich nicht gelernt haben, wieder aus der Rolle rauszugehen. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, keine Schauspielschule besucht.
Das stimmt nicht so ganz sozusagen, weil ich war 5 Jahre an einer privaten Schauspielschule parallel zur Schule damals. Deswegen, das stimmt sozusagen nicht so ganz. Ich hatte schon Schauspielunterricht. Aber auch da ging es immer nur darum, in die Rollen reinzufinden und nicht aus den Rollen rauszufinden. Und also wenn ich mich in eine Figur reinversetze, dann braucht das sehr viel Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich brauche... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mindestens genauso viel Zeit, um mich wieder rauszubewegen, aber ich brauche auf jeden Fall die Zeit und brauche auch ja Zeit, um wieder irgendwie vielleicht bei mir anzukommen, um dann mich auch wieder auf ein neues Projekt vorzubereiten. Und dieses vom einen ins nächste, wie, weiß ich nicht, ja auch manche Menschen von einer Beziehung in die nächste gehen, ohne vielleicht mal sich selbst zu sortieren und auch mal zu hinterfragen oder rauszufinden, wie geht's mir eigentlich, wie fühle ich mich, was bedeutet das vielleicht auch alles? Ohne das jetzt vielleicht zu intellektualisieren, sondern ich kann das ja auch rein intuitiv machen, aber das irgendwie einzuordnen. Und das kann auch abstrakt sein. Das muss jetzt nicht so an irgendwas festhalten sein, sondern einfach auch vielleicht verstehen und rekapitulieren.
Und nehmen Sie immer für sich selber was damit raus?
Ja,
also weil Sie
immer.
Auch gesagt haben, Sie wollen sich entwickeln. Entwickeln Sie sich an diesen Rollen?
Ich würde es schon sagen. Also ich nehme das auch immer mit. Und ich nehme da sicherlich auch mal Sachen mit, die vielleicht nicht so super sind oder so.
Was denn zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht war das sogar sie hat es verdient, da war ich in der Zeit, habe ich jetzt wahrscheinlich dann auch wieder abgelegt, aber da war ich in der Zeit auch des Drehs und auch noch ein bisschen danach, bin ich ein bisschen schroffer geworden irgendwie. Aber weil ich spiele das ja. Das hat ja, das hat ja dann auch einen Einfluss auf mich. Und andersrum genauso, bei Staudamm war das zum Beispiel, die Figur war sehr leise, ganz anders als ich. Und das hat auch was mit mir gemacht, weil ich auch irgendwie, glaube ich, am Anfang immer das Gefühl hatte, weil ich so jung war, dass es gut funktioniert, wenn ich frech bin und laut bin und es finden die Leute irgendwie witzig. Und das macht ja auch was mit mir. Ich bin ja nicht in isolierten Welt, sondern ich habe ja mit Menschen zu tun und würde sagen, dass ich in so einem jungen Alter dann schon adaptiert habe oder das Gefühl hatte, laut sein ist gut. Und damit komme ich irgendwie weiter. Und das war dann eine Farbe dieser Figur, dass die leiser war, dass ich gemerkt habe, aha, ich darf auch leise sein, das ist auch okay. Mhm. Und das habe ich darüber gelernt. Also ich würde schon sagen, dass ich da auch über die Figuren natürlich auch über mich reflektiere. Das ist wie ein Spiegel einfach.
Lassen Sie uns mal noch mal so ein bisschen zurückgehen in Ihrem Leben. Sie sind 1990 geboren hier in Berlin, weil Sie jetzt gerade sagen, laut, leise sein. Was waren Sie für ein Kind?
Was war ich für ein Kind? Eher ruhiger. Also ich saß lieber mit den Erwachsenen auf der Bank neben dem Spielplatz. Und heute bin ich, vielleicht spiele ich auch deswegen irgendwie, weil ich das
Sie haben nicht
am
gespielt
Anfang nicht
auf dem
gemacht
Spielplatz.
Habe. Nee, ich habe irgendwie nicht gespielt. Also ich wollte mir nicht die Hände dreckig machen oder sowas. Weiß nicht, was da mein... Und das hat mir niemand so beigebracht oder so, ne? Also meine Eltern haben nicht gesagt, dass ich das nicht sollte, sondern die saßen selber so irritiert, fasziniert neben mir und waren so, okay, gut, dann... dann sitzt sie halt hier. Ja, also ich glaube, ich war eigentlich auch ruhig, aber aufgeweckt und schon immer irgendwie an Erwachsenen interessiert. Klingt so komisch, aber ich sage das jetzt aus der Kinderperspektive. Also damals war ich irgendwie so interessiert, was machen die eigentlich? Die Kinder spielen hier so rum. Warum sitzen die denn hier eigentlich? Und ich habe so das Gefühl, das dreht sich jetzt irgendwie so ein bisschen wie... um mein Bedürfnis vielleicht jetzt auch mal im Buddelkasten zu sitzen.
Ja, ich erkenne dauernd die Beobachterin in Ihnen.
Ja.
Also, dass Sie, ja, weil Sie das jetzt als Kind so schildern und aber auch eigentlich in der Rolle, in den Rollen, die Rollen, da beobachten Sie die Charaktere ja auch erstmal und gucken dann, was hat das mit mir zu tun? Wenn man so als Schauspielerin.
Interessanter Punkt.
Sich dann so entäußert, Sie müssen sich ja auch. Sie geben ja ganz viel von sich ab. So, und dann unterliegt das Ganze der Bewertung von außen. Können Sie mit Kritik umgehen, wenn jemand sagt, das habe ich gar nicht verstanden, die Rolle?
Also tatsächlich habe ich, ich weiß nicht, ob das Glück oder Pech oder wie auch immer, aber ich habe noch nicht so viel negative Kritik bekommen für das, was ich mache. Das heißt, ob ich mit Kritik umgehe, also natürlich schon mal im Privaten oder irgendwie so, ne? Aber jetzt für meine Arbeit ist es dann eher in der Zusammenarbeit, aber sonst ist das eigentlich, was ich tue, wird recht wohlwollend oder als irgendwie okay befunden sozusagen. Ich bin dann auch sehr selbstkritisch. Wenn mich jetzt jemand kritisieren würde, im tatsächlichen Moment würde ich es, glaube ich, eher immer von mir wegweisen und irgendwie sagen ja oder das irgendwie rechtfertigen und dann denke ich aber sehr oft darüber nach und gehe dann oft darauf ein oder und weil ich eben das Interesse auch habe, mich weiterzuentwickeln oder irgendwie zu gucken, was stimmt denn daran auch, aber es ist natürlich die Gefahr von der Bewertung und dann vielleicht sich zu sehr zu verändern und gar nicht so zu sein, wie man es vielleicht einfach machen will und dazu vielleicht auch zu stehen, dass man etwas halt so und so macht.
Also Sie haben Angst davor, weggebracht zu werden von dem, was Sie eigentlich interessiert.
Das sind jetzt hier psychische, das sind ja, jetzt psychische Abgründe. Da muss ich jetzt sagen, Sie haben Angst davor, beziehungsweise Sie haben Angst davor wegzubringen. Ja, vielleicht, vielleicht. Finde ich schon. Oder das ist immer wieder das, was, woran ich mich so erinnern muss, dass ich denke, ich bin nicht immer am Mainstream interessiert. Mich interessiert nicht immer, was alle gut finden. Ich bin vielleicht auch ein bisschen so erzogen, irgendwie, dass meine Eltern immer gesagt haben, wenn alle in die Richtung laufen, dann denk mal drüber nach, ob das auch so richtig ist und ob du das auch so fühlst.
Haben Sie viel geredet zu Hause über solche Dinge? Ne, über so Verhalten, wie die Menge agiert, wie soll ich selber mich verhalten?
Schon, glaube ich, meine Eltern waren, glaube ich, schon darauf aus, dass ich ein Individuum bin und dass ich mich darauf konzentriere, was ich vielleicht auch möchte. Und gleichzeitig auch, das haben meine Eltern zum Beispiel sehr sozial und interagieren auch viel mit Menschen. Also das ist für mich eigentlich so eine permanente Herausforderung im Leben und auch in der Arbeit. Also wie bleibe ich bei mir und kann gleichzeitig aber auch interagieren und auch einen anderen Standpunkt vielleicht einnehmen oder was? Also das finde ich wirklich eine total spannende Frage. Also wie, wann formuliere ich für mich, nee, hier bin ich, so bin ich, und wann lasse ich mich darauf ein, vielleicht auch mal umzudenken? Und das ist natürlich jetzt auch, sind wir ja gerade in einer total spannenden Zeit, die einen ja auch politisch und klimatechnisch und auf allen Ebenen auch herausfordert, genau das zu tun, auch mal neu und anders zu denken.
Liv-Lisa Fries, eine viel beschäftigte Schauspielerin. Wie ist das für Sie, wenn Sie auf der Straße erkannt werden? Oder werden Sie auf der Straße erkannt?
Also am Anfang gab es viel so, kenne ich dich nicht? Du arbeitest doch im Copyshop. Oder das Beste fand ich, du warst doch meine Hebamme.
Warst doch meine Hebamme?
Ja, das fand ich sensationell. Also sie muss ja irgendwie so eine starke Verbindung mit mir gehabt haben, dass sie sicher war, ich war ihre Hebamme. Also ich habe das auch schon, dass Leute wirklich geradezu ausflippen vor Freude, dass sie mich sehen. Oder ich hatte mal in der S-Bahn einen Italiener, der damit Deutsch gelernt hat. Also
mit
der
hat die
Serie, genau. Ach so. Hat die Serie auf Deutsch geguckt mit italienischen Untertiteln und hat so Deutsch gelernt, und der war vollkommen aus dem Häuschen, mich zu sehen. Ich habe mich natürlich total darüber gefreut, wenn ich so mitbekomme, zum Beispiel, dass ich so beobachtet werde oder Leute, dass dann mich dann irgendwie so googeln oder
während sie dabei stehen.
Mhm. Ja, genau, oder so flüstern. Also einer der häufigsten Sätze, die ich so gehört habe, ist, sie ist es. Sie ist es, sie ist es. Mhm. Und das ist dann merkwürdig, weil da weiß ich dann nicht so richtig, wie ich mich zu verhalten soll. Oft lächle ich dann einfach oder wink's oder mach Peace oder irgendwas. Der Impuls ist so, wir kennen uns doch. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Was hat das für Einfluss aufs Privatleben? Kann man das überhaupt noch schützen, wenn man so bekannt ist?
Also ich tue das, würde ich sagen. Also ich spreche zum Beispiel nicht über private Sachen, also Sachen, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter her sind, wenn sie mich jetzt was zur Kindheit fragen oder wenn ich das Gefühl habe, es ist okay für mich.
Da wissen wir ja jetzt, dass sie auf dem Spielplatz bei den Eltern saßen.
Genau, das ist dann auch immer das Ding, dass ich manchmal mich dann in so Nahmomenten da auch vielleicht dazu hinreißen lasse, Sachen zu sagen, weil ich will nicht komplett unnahbar sein oder ich will nicht irgendwie so sagen, darüber rede ich nicht, aber ich finde, es gibt für mich ganz klare Sachen, also ob ich jetzt schwul, lesbisch bin oder 15 Kinder habe oder verheiratet oder nicht, das finde ich, geht nicht unbedingt jemandem was an. Es kommt ja auch immer drauf an, in was für einem Kontext das ist. Wenn mich jetzt jemand reißerisch fragt, ob ich eigentlich einen Freund habe, ja, weiß nicht, wo der Mehrwert da sein soll, um das zu wissen oder um das nicht zu wissen.
Auf der anderen Seite kann man natürlich Berühmtheit, Bekanntheit, Öffentlichkeit auch nutzen. Das machen Sie ja irgendwie auch, weil Sie haben eben vorhin Klimaveränderung beispielsweise schon angesprochen. Sie haben gesagt, ich fahre nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ganze Thema ist Ihnen ein großes Anliegen. Nutzen Sie da Ihre Bekanntheit?
Also ich versuche es da, wo ich es kann und da, wo es mich nicht überfordert. Ich fühle mich oft immer wieder nicht wie so eine Spokesperson oder wie jemand, der Ahnung hat in bestimmten Bereichen. Also ich würde mir halt oft dann mehr wünschen, dass da jemand sprechen kann und auch gehört wird, der sich in den Bereichen auskennt. Und ich mache das eigentlich in Anführungsstrichen nur, weil ich finde, dass ich auch eine Verantwortung habe, weil Schauspieler weltweit oder auch bei uns, wie auch immer, also ich habe ja eine Plattform, in dem Moment, wo wir uns hier gerade unterhalten und es im Radio gesendet wird, scheint es ja so zu sein, dass man mir zuhört. Da gab es halt für mich irgendwann auch den Punkt, oder ich finde, der ist sozusagen so weit überschritten, dass es nicht mehr geht, irgendwie sich auf Kosten von anderen Menschen oder überhaupt so durch die Welt zu bewegen, als wäre irgendwie alles wie immer.
Ich glaube, das ist so Ihr konkretes Leben.
Das
was machen Sie?
Abgelaufen.
Und was
das
machen
bedeutet
Sie nicht?
Zum Beispiel, das, was ich hier anhabe, das ist von Schmidt Takahashi, heißen die, und die machen Upcycling. Der Stoff wird immer wieder benutzt, also Upcycling nennt sich das. Und das ist zum Beispiel was ganz Konkretes, was ich tue. Ich fahre Fahrrad, ich ernähre mich hauptsächlich vegan, auch nicht immer. Und ich finde auch, dass man auch mal Fehler machen darf. Ich habe ja auch mal einen Artikel in der Berliner Zeitung geschrieben zum Thema Fahrradfahren. Und da sind dann natürlich auch immer ganz schnell in diesem Autoland Deutschland ganz viele Leute, die dabei, naja, die war doch noch nie irgendwie mal auf dem Land, wo es keine öffentliche Anbindung gibt. Oder wie will die das denn mit drei Kindern machen? Und das sehe ich total und höre ich auch. Es geht auch gar nicht darum, das abzuschaffen, das Auto, sondern ich finde, das zu ändern und da in zu investieren in Elektro und in Hybrid und einfach in ein Umdenken oder auch sich selbst zu fragen, an welcher Stelle kann ich denn mal vielleicht kein Fleisch essen oder kein Fisch essen. Also auch Fischfang ist auch enorm. Was sind Milchprodukte, dass man sich einfach mal damit beschäftigt? Also ich mache das genauso. Mhm. Ich lese auch dann Bücher über Nachhaltigkeit und versuche mich einfach damit auseinanderzusetzen.
Sie haben irgendwann, ich glaube, in dem Zusammenhang auch mal geschrieben, ich weiß nicht, ob es der Artikel war oder ein anderer, der sich auch mit dem Thema beschäftigt hat, dass Sie sich eigentlich wünschen würden, dass man Wohlstand anders denken würde. Was ist denn Wohlstand für Sie?
Für mich ist es schon wirklich eine Form von Wohlstand, dass ich mit meinem Beruf, mit einem künstlerischen Beruf leben kann. Und zwar auch gut leben kann. Also ich bin jetzt kein Millionär, aber ich kann schon davon leben. Und das ist, finde ich, schon, das ist enorm. Ich kriege da auch immer wieder so in letzter Zeit mal Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil ich meine, das haben wir alles 300.000 Mal gehört, dass Schauspieler sagen, dass sie so dankbar sind und so weiter. Aber was gerade auf der Erde passiert, in so vielen, also jetzt ja das Camp Moria auf Lesbos, was abgebrannt ist, und einfach so vielen Menschen, denen es überhaupt nicht gut geht, da ist es, glaube ich, ein ziemlich großer Wohlstand, eigentlich so ziemlich alles, was wir hier in sozusagen in unserer Welt veranstalten, gerade, finde ich. Also das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie privilegiert ist das wirklich? Ne? Also wie großartig ist dieser Kapitalismus? Also wir haben ja deswegen nicht keine Sorgen. Das finde ich auch immer so. Ne? Das ist natürlich irgendwie schwierig, das so ins Verhältnis zu setzen. Das wäre jetzt die altmodische Antwort. Und die neumodische Antwort, finde ich, also ein bisschen Wohlstand neu gedacht, ist, ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass eine Schildkröte, die fast ausgestorben war, das ist so eine Art, die so ganz leicht lächelt, sieht so aus, als würde sie lächeln, die haben sie wieder aufgepäppelt, die haben Biologen wieder aufgepäppelt und die haben sie wieder ausgewildert. Und das finde ich zum Beispiel ein Wohlstand auch. Also das ist doch ganz toll, dass die Natur und dass man sich um die Natur und um die Tiere kümmert. Und das wäre für mich ein neu gedachter Wohlstand, sich auch wieder irgendwie gar nicht so esoterisch oder so, sondern wirklich einfach ursprünglich auch mal wieder mit der Natur zu verbinden und zu begreifen, was gibt es denn für Kreisläufe oder was sind denn auch andere Menschen, finde auch einen Wohlstand im Radialsystem, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, gab es so Dabke-Tanz. Das ist so ein orientalischer Tanz aus dem Nahen Osten und das war ursprünglich als Integrationstanz, wurde das initiiert. Also da kann man einfach hingehen, da kann jeder mitmachen. Und danach hatte ich zum Beispiel immer ein totales Verbundenheitsgefühl mit allen Menschen. Also ich habe mich nicht so getrennt gefühlt und dachte, wir sind alle eins, egal wie wir aussehen, egal wo wir herkommen, egal was uns widerfahren ist, wir sind alle Menschen und das verbindet uns auch, dass wir Menschen sind. Und das wie zum Beispiel auch ein Wohlstand, ein Verbundenheitsgefühl.
Sie haben diverse Auszeichnungen bekommen. Günter Strack Fernsehpreis, Goldene Kamera, Max Ophüls Preis, Bayerischer Filmpreis. Wann stellt sich bei Ihnen Zufriedenheit ein mit einer Rolle?
Ich kann jetzt noch nicht so ganz den Zusammenhang lesen, aber ich vermute ihn.
Also Zusammenhang zu zwischen Auszeichnungen und sich ausgezeichnet fühlen.
Ah, das hatte ich eigentlich immer, wenn ich quasi wie zu viel Lob bekomme oder so Auszeichnungen, dass ich dann immer dachte, nee, das stimmt nicht. Das ist noch nicht gut genug, da geht irgendwie noch mehr. Und trotzdem freue ich mich natürlich total darüber und mir gibt es natürlich eine gewisse Bestätigung. Es stärkt mich sozusagen von hinten auf eine Art. Ich habe das auch nie irgendwie wegen Preisen gemacht, aber ja, irgendwie denke ich jetzt auch so, ich habe ja jetzt die Preise auch, jetzt brauche ich auch keine mehr. Jetzt geht es irgendwie um was anderes. Also das wird dann auch so klar. Es geht nicht darum, den Preis zu kriegen, auch weil ich dann eben welche bekommen habe und die Anerkennung hatte, sondern mich da jetzt raus zu emanzipieren und frei zu entwickeln. Dafür bin ich dankbar, finde ich gut.
Liebe Lisa Fries, dankeschön für das Gespräch.
Danke auch.
Die neue Staffel von Babylon Berlin läuft ab dem 11. Oktober im Ersten. Bereits ab dem 9. Oktober ist sie in der Mediathek anzusehen. Die Filme beruhen auf Roman von Volker Kutscher. Und nach 10 geht es hier weiter um historische Krimis.